13,5 Stunden sollte er dauern, dieser Flug, nach einem bereits zweistündigen und einem Flug, der schon 10,5 Stunden gedauert hat. Mir war schon schlecht und mir ist immer schon schlecht, wenn ich selbst Auto fahre. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, wie es mir in einem Flugzeug geht. Für mich war das eine riesige Herausforderung. Ich war so fertig und so müde. Ich war hungrig, konnte aber nichts essen, weil mir ja schlecht war. Es tut alles weh. Man weiß irgendwann gar nicht mehr, wie man sitzen oder stehen sollte auf diesem Flug von Neuseeland nach zu Hause zurück. Versteht mich nicht falsch, ich bin so dankbar, dass wir das machen konnten, dass ich meine Familie wiedersehen konnte. Aber diese Reise an sich, die war echt schlimm. Und dieses Gefühl, es hört einfach nicht auf. Wir werden niemals zu Hause ankommen. Und ich versuchte mich dabei an das Wissen zu klammern, dass es doch irgendwann zu Ende sein wird. Das muss so sein. Das war immer so, das ist Fakt, irgendwann muss ein Flugzeug landen. Das geht gar nicht anders. Irgendwann würde ich wieder einigermaßen festen Boden unter den Füßen haben. Das ist ja eine gesicherte Erkenntnis. Also ich hatte diese Erwartung, dass da etwas Zukünftiges kommt, an das ich mich klammern konnte. Und ich hatte das Vertrauen, dass das passiert, weil ich diese Erfahrung schon gemacht habe und weil man ja nur Piloten in so einen Flieger lässt, die das auch normalerweise gut hinkriegen. Das Dritte, das war dann eher mein Problem, die Geduld. Darauf zu warten, dass es dann tatsächlich auch eintritt. Aber diese drei Dinge haben mir geholfen, die Situation zu durchstehen. Die Erwartung des Künftigen, das Vertrauen, dass das auch passiert und die Geduld, das so lange auch auszuhalten. Damit sind wir beim Thema der heutigen Predigt, Hoffnung. Und wir setzen damit die Predigtreihe fort zum Thema Oster, Leute. Einige von euch haben den Kalender und lesen den auch. Vielleicht seid ihr jetzt durcheinander, weil ihr sagt, da steht doch aber jetzt ein anderes Thema. Das ist, weil ich nächsten Sonntag nicht da bin, habe ich einfach mal getauscht. Wir gehen den Weg weiter von Ostern zu Pfingsten, von der Auferstehung Jesu, von diesem ganz Neuen, was da passiert ist, gehen wir diesen Weg, mit dem Gott mit den Menschen geht. Der Text für die Predigt schildert eine unglaublich schlimme Situation und malt gleichzeitig ein unglaublich schönes Bild von Hoffnung. Ich lese den Text aus Apostelgeschichte 7. Das ist die Steinigung des Stephanus. Apostelgeschichte 7, ab Vers 54. Als Stephanus das sagte, packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Stephanus aber, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes. Und er sah Jesus, der an der rechten Seite Gottes stand. »Ich sehe den Himmel offen stehen«, rief er. »Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht.« Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sie sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Während man ihn steinigte, betete Stephanus: »Jesus, treuer Herr, nimm meinen Geist bei dir auf.« Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: »Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an.« Das waren seine letzten Worte. Dann starb er. Wie kann das ein Hoffnungstext sein, wenn da doch jemand stirbt? Sehr extrem, schlimm. Schlimm, was Menschen antun. Schlimm, was ein Nachfolger Jesu erdulden muss. Schlimm, was ein Mensch erleiden muss, weil er eine bestimmte Überzeugung hat. Auf der anderen Seite faszinierend, wie Stephanus hier beschrieben wird, voll Heiligem Geist. Faszinierend, was er hier sehen darf, den auferstandenen Herrn Jesus Christus zur Rechten Gottes. Faszinierend, welchen Blick hier Stephanus in Gottes Herrlichkeit werfen darf. Schauen wir uns Stephanus mal ein bisschen genauer an. Stephanus ist ein ganz geläufiger griechischer Name. Er bedeutet so etwas wie Kranz oder Krone oder auch Preis und Lohn und bezeichnet häufig den Siegeskranz, den man bei athletischen Wettbewerben bekommen hat, wenn man denn gewonnen hat. Wir hören von Stephanus bereits in Apostelgeschichte 6, also ein Kapitel vorher. Nach dem Pfingstereignis wächst die christliche Gemeinde an. Sie wird größer. Menschen kommen dazu. Es ist immer mehr zu tun und zur Entlastung der Apostel werden Diakone berufen, um so praktische Aufgaben zu erfüllen. Sie sollen helfen, die Witwen mit Lebensmitteln zu versorgen. Von 7 Diakonen, die berufen werden, wird Stephanus als erster genannt. Stephanus, das sieht man schon gleich in den ersten Versen, ist ganz besonders. In Vers 8 in Apostelgeschichte 6 steht, von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Es wäre so schön zu wissen, was das jetzt alles so wäre, aber kein Wort darüber. Also Stephanus übernimmt nicht nur praktische Aufgaben, er lässt sich von Gott auch auf ganz besondere Weise, auf wundersame Weise benutzen. Damit aber sind nicht alle zufrieden. Er bringt die Menschen gegen sich auf. Menschen aus der Synagoge streiten mit ihm. Und dann heißt es, doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Wow, keine Chance, weil er so voller Weisheit war und voller Geist. Aber es geht weiter. Da stifteten sie einige Männer dazu an, die Behauptung zu verbreiten, Stephanus habe lästerliche Dinge über Mose gesagt und Gott verhöhnt. Sie hätten es mit eigenen Ohren gehört. Stephanus wird verleumdet. Übrigens nebenbei gemerkt, wenn ich jetzt so weitererzähle, werdet ihr merken, dass manches tatsächlich ein bisschen ähnlich ist wie das, was Jesus erlebt hat. Und dann heißt es weiter, nachdem seine Gegner auf diese Weise das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen Stephanus aufgehetzt hatten, fielen sie über ihn her und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Das heißt, Stephanus muss sich verantworten, er darf sich verantworten, man lässt falsche Zeugen gegen ihn auftreten und er soll sich jetzt verteidigen. Die Leute sind gespannt, was wird er wohl sagen? Und dann heißt es, zu ihrem Erstaunen sahen sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Das heißt, in dieser lebensbedrohlichen Situation bekommt Stephanus ganz wundersamen, direkten göttlichen Beistand. Nicht, dass irgendjemand sich wünscht, in so eine Situation zu geraten, aber dieser göttliche Beistand, das ist schon was ganz Besonderes, dass man den so sehen kann. Und dann hält Stephanus eine Rede, eine lange Rede. Und er beginnt bei Abraham über die Stammväter Josef, erzählt die Heilsgeschichte Gottes mit dem Volk Israel, Mose, die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Und er spricht davon, wie Gott dieses Volk geführt hat und begleitet hat und wie sich das Volk aber immer wieder gegen Gott gewandt hat und ganz aktuell gegen Gott wendet. Es hat den Gesandten Gottes, es hat Jesus hingerichtet. Das heißt, der da als Angeklagter steht, wird selber zum Ankläger. Das mag niemand hören. Die Menschen werden zornig und dann passiert die Katastrophe. Ich finde, sehr anschaulich wird uns hier das Bild gemalt von den Gegensätzen der Menschen, die da sind. Auf der einen Seite die Leute mit ihrem unbändigen Zorn, mit ihrer Wut, schreiend vor Empörung. Man muss sich das mal vorstellen. Das war nicht so, naja, der passt uns hier nicht so ins Konzept. Da war richtig Aggression. Sie stürzten sich auf Stephanus und steinigten ihn am Ende. Und auf der anderen Seite Stephanus, vom Heiligen Geist erfüllt, mit dieser Vision, er sieht die Herrlichkeit Gottes, sein Angesicht strahlt und er betet um Vergebung für seine Feinde. Und am Ende stirbt er. Er wird hier umgebracht. Übrigens ist Zeuge dieser Hinrichtung der junge Saulus, der hier ganz offensichtlich einverstanden ist mit der Ermordung des Stephanus. Das scheint ganz in seinem Sinn zu sein. Stephanus ist bereit, für seinen Glauben zu leiden und sogar zu sterben. aber er darf etwas ganz Wunderbares erleben. Im Sterben darf er schon das sehen, was er geglaubt hat. Den Himmel gibt es echt. Er darf vor seiner Steinigung den Auferstandenen selbst sehen. Das, worauf er gehofft hat. Er darf einen Blick auf den tun, an den er glaubt. Stephanus gilt damit als erster Christi Herr Märtyrer, auch wenn er dieses Wort hier explizit so nicht genannt wird. Er ist der Erste, der als Zeuge des christlichen Glaubens wegen seines Glaubens stirbt. Und mit ihm setzt eine erste Christenverfolgung ein. Und was passiert? Die Christen zerstreuen sich. Und das Gute, sie können den Mund nicht halten. Was als Katastrophe beginnt, hat doch aber auch richtig positive Züge und Auswirkungen. Es kommt dazu, dass das Evangelium von Jesus Christus verkündet wird, nicht nur in Jerusalem, sondern außerhalb Israels. In Antiochia entsteht die erste christliche Gemeinde aus Juden und Christen, also gemischt. Das ist übrigens die Gemeinde, die später den Saulus, der dabei stand, der dann Paulus, der sich bekehrt, der erste Heidenmissionar wird. Was für eine Geschichte. Der Tod des Stephanus ist also eine Art Übergangsgeschichte. Da entscheidet sich eine Menge. Sie verknüpft die Anfänger der urchristlichen Gemeinde in Jerusalem mit der Heidenmission des Paulus. Weshalb übrigens wir hier als Christen stehen können oder sitzen. Die junge christliche Gemeinde erlebt hier, das Evangelium läuft weiter. Trotz des tragischen Todes des Stephanus geht es weiter. Die christliche Gemeinde ist nicht am Ende. Und wer die Apostelgeschichte liest und einen Blick in unsere Welt tut, der wird das sehen. Es ist weitergegangen. Auch die heutige Verfolgung beendet nicht den christlichen Glauben. Im Gegenteil, in manchen Ländern, in denen Christen verfolgt werden, wächst die Untergrundkirche immens. Das Evangelium ist nicht aufzuhalten. Diese Geschichte von Stephanus macht Hoffnung, weil man sieht, das Evangelium geht weiter. Aber auch aus einem anderen Grund, weil Stephanus so strahlt, weil er erleben darf, was er geglaubt hat, schon bevor er stirbt, bevor er bei Gott ist. Das heißt, die Geschichte des Stephanus macht auch Hoffnung für uns persönlich, für unser Leben, das über den Tod hinausgeht. Und diese Hoffnung, die wir haben, ist nicht irgendein Hirngespinst. Nein, es ist eine begründete Hoffnung. Denn die Grundlage ist die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Das ist nicht einfach die Hoffnung, naja, es wird schon alles gut am Ende. Das ist was völlig anderes. Es gibt Grund zur Hoffnung. In 1. Korinther 15 heißt es, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Eine verbürgte Hoffnung, ein Grund zur Hoffnung. In Römer 5 heißt es, wir haben Hoffnung, weil wir einmal an der Herrlichkeit Gottes Anteil haben. Die Hoffnung lebt gerade davon, dass Jesus den Tod besiegt hat. Davon, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat über unser Leben, sondern davon, dass es weitergeht, auch mit uns. Dass wir, und jetzt können wir verschiedene Bilder abrufen, die uns in den Sinn kommen, wenn wir an den Himmel denken. Dass wir in vollkommener Gemeinschaft mit Gott, mit Menschen, mit der Schöpfung leben. Der Tod ist nicht das Letzte und deshalb stirbt auch die Hoffnung nicht. Es gibt ja so einen Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nee, sie stirbt gar nicht. Die Hoffnung bleibt, sie trägt. Die Hoffnung erhält uns am Leben, wenn es mal dunkel wird, und sie begleitet im Sterben. Denn auch wenn die Hoffnung nicht stirbt, das ist sicher, wir werden sterben. Das steht fest. Unsere Hoffnung ist nicht, dass wir nicht sterben, sondern dass es nach dem Tod weitergeht, dass es ein neues Leben gibt mit Gott und bei Gott. Es ist die Hoffnung, dass es im Himmel besser wird, noch besser als hier. Noch viel besser. Dafür reichen Worte gar nicht wirklich aus, um das zu beschreiben. Und diese Hoffnung, dass es einmal besser wird, kann uns jetzt auf der Erde schon Kraft geben für unser Leben. Hoffnung, die für die Erde reicht, für unser Leben hier. Diese Geschichte des Stephanus ist so faszinierend, weil sie so schlimm ist, aber doch so viel Hoffnung ausstrahlt. Weil da etwas passiert, was wir noch nicht sehen und erleben, aber an das wir glauben. Und Stephanus darf das sehen. Liebe Gemeinde, Hoffnung hat mit drei Dingen zu tun. Mit dem Erwarten des Künftigen, da kommt noch was. Mit dem Vertrauen, dass das auch passiert. Und mit der Geduld, darauf zu warten, dass das passiert. Das Erwarten des Künftigen. Gottes Geschichte mit den Menschen macht das deutlich, da kommt noch was. Das ist nicht das Letzte. Gott hat etwas vor. Jesus Christus ist auferweckt worden, hat damit dem Tod ein Schnippchen geschlagen, hat ihn geschlagen. Die Auferstehung Jesu macht deutlich, dass wir Zukunft haben. Das ist nicht das Ende. Weil Jesus Christus als der erhöhte Menschensohn, das war so das Bild, was die Juden hatten, dass der Menschensohn, dass der Messias wiederkommt auf die Erde. Weil er zu Rechten Gottes steht und darauf wartet, sein Reich in dieser Welt aufzurichten, besteht für die ganze Christenheit Hoffnung, an Gott festzuhalten, auch in Verfolgungssituationen. Diese Erzählung malt uns die entscheidende Grundlage für unsere Hoffnung vor Augen, die Auferstehung Jesu. Sie wirft einen Blick in den himmlischen Thronsaal. Wie, weiß nicht, ob jemand von euch dieses Wunder erleben durfte. Meistens geht man damit nicht so hausieren, weil das einfach so was ganz Besonderes ist. Ein Blick, ja, so ein bisschen hinter die Kulissen der Weltgeschichte, weil so gezeigt wird, das, was hier auf Erden passiert, das ist nicht das Letzte. So vordergründig könnte man sagen, Stephanus wurde gesteinigt und ist tot. Das ist das, was man so sieht. Fertig und aus. Schade. Nee, da ist so viel mehr, so viel Wichtigeres, was man gar nicht so sieht. Das, was auf der Erde geschieht, ist kein Zufall, ganz gleich, was uns Christen passiert. Lukas macht deutlich mit dieser Schilderung, dass die Welt anders ist, als sie zu sein scheint. Dass da immer noch mehr ist. Und er führt uns vor Augen, dass selbst dort, wo scheinbar das Böse triumphiert, dass auch da der erhöhte Herr regiert. Und das ist Grund zur Hoffnung. Unsere Hoffnung ist also eine begründete Hoffnung. Wichtig bei der Hoffnung ist das Vertrauen. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir den, auf den wir vertrauen, dass wir den persönlich kennen dürfen, unseren Herrn. Dass das nicht einfach nur ein Fakt ist, dass wir glauben müssen, ja, da kommt noch mal was Großes. Wir haben eine Beziehung zu diesem Herrn, der die Hoffnung begründet. Manche Dinge würde man nie machen, wenn man nicht Vertrauen hätte zu jemandem. Und diese Hoffnung ist so etwas. Wir haben Vertrauen zu einem Gott, der stärker ist als alle irdischen Machthaber. Wir haben das Vertrauen, dass er sein Reich aufbaut, dass er wiederkommt, um uns zu sich zu ziehen. Und wir haben das Vertrauen, weil wir ihn kennen, weil wir ihn erlebt haben, dass er uns auch schon hier zur Seite steht. Deshalb ist das auch so schön, immer wieder was zu hören an Beispielen. Ja, diese Bestätigung, genau, dieses Vertrauen, das ist da, Gott handelt. Was Hoffnung begründet, ist unsere persönliche Beziehung zu Gott. Das Vertrauen, dass er zu seinem Wort steht, dass er uns liebt. Und für die Hoffnung wesentlich ist die Geduld. Wir wissen in den allermeisten Fällen nicht, wann der Zeitpunkt ist, wann Gott eingreift, egal um was es geht. Wann Jesus wiederkommt, wann er unsere Sorgen ändert, wann jemand wieder gesund wird, wenn er gesund ist, das wissen wir nicht, wann das passiert. Wir brauchen Geduld. Manchmal müssen wir einfach ausharren und warten. Die erstaunliche Verwandlung vom Saulus zu Paulus ging auch nicht über Nacht, das hat gedauert. Vielleicht brauchen wir manchmal mehr Gelassenheit. Und damit bin ich wieder ganz bei mir, das predige ich mir selber. Diese Geduld dann wirklich auch zu haben. Ich möchte, dass Gott jetzt schon bestimmte Dinge tut. Und das ändert und hier müsste noch dran gedreht werden. Und der Mensch ist noch unglücklich, so, da ist noch so viel zu tun. Warum macht Gott das nicht schnell? Ich weiß es nicht. Ich will manchmal nicht warten, aber warten gehört dazu. Da hilft dann wieder das Vertrauen, dass Gott schon weiß, wann das richtig ist. Ich weiß es nicht. Und ihr auch nicht. Manchmal glauben wir das zu wissen. Also es hilft uns, Dann Stichwort Geduld, wenn wir uns auf die anderen wesentlichen Grundlagen der Hoffnung stützen, nämlich dass wir eine gestützte Hoffnung haben, unverbrüchlich, dass Gott sein Wort gegeben hat, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass wir das Vertrauen haben können zu Gott, dass wir diese Beziehung haben. Und das hilft dann, diese Geduld zu entwickeln. Halten wir uns an dem fest, was Gott uns schon geschenkt hat. Jemand sagte folgende Worte, und damit möchte ich zum Ende kommen. Die Hoffnung zieht ihre Kraft aus einer Wahrheit, die unserem täglichen Blick auf die Welt verborgen ist, aber dennoch über unserem Leben steht. Nicht sichtbar, aber doch real. Die Wahrheit zeigt sich immer wieder, spätestens zuletzt. Zuletzt schließt die Hoffnung uns den Himmel auf. Zuletzt taucht die Hoffnung dem Sterben Leben ein. Zuletzt sehen Hoffende den Himmel offen, in Zeit und Ewigkeit. Zuletzt und jetzt. Liebe Gemeinde, lasst uns hoffende Menschen sein, weil wir Grund haben dazu, weil wir das Vertrauen haben, weil wir Gott kennen dürfen und weil wir hoffentlich die Geduld dazu aufbringen. Und ich zitiere jetzt mal Dietmar, der vorhin so ein schönes Wort gesagt hat, und damit möchte ich schließen. Lasst uns Hoffnungsspender sein, hoffende Menschen und Hoffnungsspender für die Menschen um uns herum und für diese Welt. Möge Gott uns dazu segnen. Amen.